Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen aus der wunderschönen sächsischen Hauptstadt, aus dem Elbflorenz Dresden, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 24. Mai 2024. Gestern durfte ich einen Vortrag halten auf Einladung des sächsischen Ablegers des deutschen Mittelstandsforums hier in Dresden. Das war ein toller Abend für mich, eine Pulsnahme gewissermaßen in der Bundesrepublik, ein Austausch. Ja, über zwei Stunden haben wir diskutiert und versucht, den Wahnsinn der Gegenwart in einigermaßen vernünftige Bahnen zu lenken. Gestern übrigens auch der Tag, der Geburtstag des deutschen Grundgesetzes, also ein symbolträchtiges Datum, das in den deutschen Medien auch sehr viel Anlass zum Nachdenken und zu breitflächigen Berichterstattungen gegeben hat. Vielleicht komme ich dann in der internationalen Ausgabe darauf noch einmal zurück. Zuspitzungen und ein bedrohliches Brodeln des Ukraine-Kriegs, beunruhigende Schlagzeilen heute Morgen, allen voran die US-Verhinderungsdoktrin, also das US-Verbot, dass mit amerikanischen Waffen durch die Ukraine russische Ziele angegriffen werden dürfen. Diese Doktrin, schreibt der Tagesanzeiger, könnte ins Wanken kommen. Also die Amerikaner sind da womöglich im Begriff, ihren ukrainischen Allianzpartner zu erlauben, russische Ziele in Russland mit amerikanischen Waffen anzugreifen. Das wäre eine sehr gefährliche weitere Eskalation in diesem Konflikt, den man schleunigst auf dem Verhandlungsweg beenden sollte. Doch davon scheinen vor allem jetzt auch die westlichen Akteure immer weiter entfernt zu sein, vor allem die Amerikaner wollen offenbar wirklich hier ihren Stellvertreterkrieg, der die Ukraine, das muss man glasklar sehen, der die Ukraine gewissermaßen auf dem Schlachtfeld verheizt, ihren Stellvertreterkrieg hier weiterführen, um Russland strategisch zu schwächen. Es ist zwar so, dass die Russen auf dem Schlachtfeld vorankommen, dass sie im Grunde diesen Krieg gewonnen haben und diesen Krieg auch für gewonnen ansehen, allerdings für noch nicht beendet, aber es zeichnet sich ab, dass die NATO, allem voran die USA, nicht bereit sind, diese strategische Niederlage zu akzeptieren. Was es so gefährlich macht, ist, dass eben sehr viele westliche Politiker unglaublich viel politisches Kapital und ich würde sagen unnötig viel politisches Kapital in diesen Krieg investiert haben, ihre ganze Glaubwürdigkeit investiert haben und es sieht jetzt nicht so aus, als würden sie sich da einfach klammheimlich aus dem Staub machen, sondern man beteiligt sich möglicherweise. Ich sage, das ist immer noch möglicherweise, vielleicht kommt es dann nicht so weit. Sie beteiligen sich nun, und dies gilt vor allem für Washington, das ist ja die tonangebende westliche Macht, sie beteiligen sich nun an weiteren Eskalationsszenarien. Ich sage das klipp und klar, ich halte das für eine Dummheit, ich halte das vor allem für eine unglaubliche Verantwortungslosigkeit, wie man hier mit dem Feuer spielt, einfach um Russland in die Knie oder in die Defensive zu zwingen, in die Bredouille zu bringen, in einem Ukraine-Krieg, der meines Erachtens im Westen völlig falsch interpretiert wird. Und dass er falsch interpretiert wird, sehen Sie allein schon an der Tatsache, wie im Westen über diesen Krieg diskutiert wird. Wenn Sie eine andere Version anbieten als die offizielle Erzählung von Gut und Böse, dann werden Sie ja himmeltraurig in Grund und Boden gestampft. Dann werden Sie verunglimpft, Sie werden attackiert als Putin-Versteher, als Landesverräter. Sie kennen all diese Diskussionen. Und allein die Tatsache, wie diese Diskussion läuft, zeigt doch, dass aus so einer Diskussion, in Anführungszeichen, es ist ja gar keine richtige Diskussion, auch kein vernünftiges Resultat herauskommen kann. Gute Diskussionen bedeuten Rede und Gegenrede und dann kann man auch einigermaßen ausgewogen entscheiden. Aber diese Entscheide, da vor allem im Westen gegen Russland, da in diesen Krieg einzusteigen, sich dermaßen da auch zum Erfüllungsgehilfen der USA zu machen, diese Entscheidungen sind dermaßen fahrlässig, ohne Diskussion, ohne Kontroverse, ohne wirkliche parlamentarische Meinungsvielfalt. In den meisten Ländern ist das ja überhaupt nicht ausgetragen worden. Ist das entschieden? Ist das durchgestiert worden? Und das alleine zeigt Ihnen, dass etwas nicht stimmt. Und wie aggressiv man eben auch auf die losgeht, die eine andere Meinung haben, zeigen Ihnen auch, bestätigen, dass etwas nicht stimmen kann. Im Zusammenhang mit diesem Krieg nun die erwartete Meldung, dass US-Präsident Joe Biden nicht an die Birkenstock-Konferenz kommt. Also diese Übung droht sich immer mehr zu einer Peinlichkeit, zu einer Lächerlichkeit und zu einem weiteren Schlag gegen die schweizerische Neutralität auszuwachsen. Bundesrat Außenministerin Jacio Cassis hat hier wohl Lorbeeren zu holen beabsichtigt. Er glaubte, sich da inszenieren zu können in der Innerschweiz, und nun schwimmen ihm die Fälle davon, und das Ganze löst sich auf, weil eben die Grundkonstruktion hinten und vorne nicht stimmt. Die Schweiz ist eben nicht mehr neutral, auch wenn man sich das in Bern immer wieder einredet. Ich sage nicht, dass die Neutralität unwiederbringlich verloren ist. Unwiederbringlich ist hier überhaupt nichts. Übrigens auch gute Beziehungen zwischen Europa und Russland sind nicht unwiederbringlich verloren. Ich glaube, das kann durch kluge Politik wieder rückgängig gemacht werden, wiederhergestellt werden, weil die Interessenlage ist, wie sie ist. Aber man hat sich hier eben unnötig, fahrlässig und selbstbeschädigend auf einen Holzweg begeben, die Schweiz insbesondere. Und jetzt bekommt sie es eben knüppeldick da um die Ohren geschlagen. Interview auch im Tagesanzeiger mit dem estnischen Außenminister. Die Balten haben ja eine ganz spezielle Agenda gegen Russland. Sehr, sehr feindselig, sehr, sehr kritisch. Und ich möchte herausstreichen, dass das Baltikum natürlich aufgrund seiner historischen Erfahrungen gegenüber dem Bolschewismus, gegenüber der Sowjetunion verständlicherweise hier große Vorbehalte, Ängste und auch Feindseligkeiten hegt. Aber der entscheidende Punkt ist eben der, wir haben eine andere historische Erfahrung. Die Schweiz hat nicht unter Russland gelitten. Die Russen haben uns noch nie etwas zuleide getan. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar dank den Interventionen des Zaren am Wiener Kongress 1815 die Neutralität in moderner, völkerrechtlich beglaubigter Form erhalten. Ich konzediere und ich akzeptiere, selbstverständlich, wir müssen das akzeptieren, das ist klar, dass die Balten eine ganz andere Sicht haben, aber diese Sicht ist eben nicht unsere, aber man ist im Begriff, vor allem jetzt auch in den westlicheren Teilen der Europäischen Union, sich diese Auffassungen zu eigen zu machen, das sozusagen zum eigenen Interesse zu erklären. Und wenn man das macht, dann werden eben die Balten und Leute wie der estnische Außenminister zu Sicherheitsrisiken für Europa, für die Europäische Union, eine sehr gefährliche Sache. Norwegen, Spanien und Irland fordern die Anerkennung Palästinas als Staat, als da auch UNO-Player. Und da musste ich den Kopf schütteln, als ich das gelesen habe, denn das läuft ja direkt jetzt in diesem politischen Kontext auf eine Belohnung der Hamas hinaus. Ich meine, das ist jetzt der Preis, den man da zahlen will. Das ist sozusagen ja die Belohnung für den Terrorismus, für den terroristischen Anschlag vom 7. Oktober. Das geht ins gleiche Kapitel wie dieser unsinnige Haftbefehl jetzt da in Den Haag. Das ist eine ganz neue Entwicklung, dass sich dieses Gericht, also ich glaube, es ist eine neue Entwicklung, dass sich dieses Gericht aktiv ins Geschehen einschaltet und damit schwersten Vorwürfen auf amtierende und auf agierende Politiker losgeht, allem voran jetzt auf Benjamin Netanyahu, den weithin angefeindeten Ministerpräsidenten von Israel. Aber auf der anderen Seite stellt man auch fest, dass diese Bestrebungen, jetzt einen Haftbefehl gegen Israel und gegen Netanyahu auszusprechen, zusammen mit einigen Hamas-Führern, man stellt hier also eine terroristische Organisation auf die gleiche Stufe wie einen demokratischen Rechtsstaat. Das empfinde ich als auch sehr windschief, was da passiert. Aber innenpolitisch lesen wir, würde das mit Netanyahu sehr nützen. Wird sogar als Geschenk bezeichnet, dass eben dadurch sich die Reihen in Israel schließen. Es gibt nämlich, das wird hier oft vergessen, eine große und auch sehr lautstarke Opposition gegen die Politik von Netanyahu in Gaza, die man sicherlich kritisieren kann. Ich habe ja dazu ein Gespräch geführt mit dem britischen Ex-Diplomaten Alistair Crook, der meiner Darstellung widerspricht. Ich habe Ihnen ja gesagt, gesagt, auch die Frage gestellt. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich versuche mich ja etwas in die Fußstapfen des Angeklagten zu versetzen. Was hätte ich eigentlich anders gemacht nach dem 7.10. In Israel? Hätte ich einfach die Hände in den Schoß gelegt? Was hätte er machen können? Was muss man machen, wenn das Urvertrauen der eigenen Bevölkerung in die Schutzfunktion des Staates dermaßen erschüttert wird? Einige von Ihnen haben mir geschrieben, ja, er hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen. Einverstanden, da bin ich auch bei Ihnen. Aber es ist so weit gekommen. Und was machst du dann, wenn so etwas passiert ist? Also da musste er zurückschlagen. Jeder Staatsmann, jede Regierung der Welt hätte da zurückgeschlagen. Und die Frage ist, wie machst du das? Wie kannst du das, wenn dein Gegner, wenn dein Feind sich da eingräbt in Kellersystemen unter der Wohnbevölkerung, unter den Wohngebieten? Und deshalb sind zivile Opfer unvermeidlich und sie werden da vor allem meines Erachtens provoziert durch die, die eben unter zivilen Infrastrukturen, militärische Infrastrukturen aufbauen. Ist ja offensichtlich. Nun sagt aber der Alistair Crook im Interview mit der Weltwoche, dass diese Tunnel so weit unter dem Boden liegen, dass die Kriegsführung von Israel überhaupt keinen Sinn ergebe. Und wenn das stimmt, wenn das tatsächlich zutrifft, dann ist das natürlich ein Faktor, der gewichtet werden muss. Ungeachtet dessen bleibt die Frage, die man beantworten können muss, was hätte denn eigentlich Netanyahu so ganz anders machen sollen? Und das sind die schwerwiegenden politischen Entscheidungen, an denen man ihn gewissermaßen messen muss. Aber jetzt aufgrund dieser sich verschärfenden Kritik, jetzt auch mit dem Chefankläger da des Tribunals in Den Haag, wächst die Unterstützung für den Premierminister in Israel. Der Widerstand gegen das Klimaurteil gibt auch noch zu reden in den Schweizer Medien. Ich habe es bereits angesprochen, Daniel Josic hat ja da mit einer Ständeratskommission gesagt, die Schweiz solle sich einfach nicht daran halten. Ist im Grunde eine Ungeheuerlichkeit für einen Rechtsprofessor, der hier aufruft, dazu das Recht zu ignorieren. Und dann erst recht noch ein Rechtsprofessor, der als Ständerat sich dafür eingesetzt hat, das internationale Recht eben immer zu berücksichtigen und hochzuhalten. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Diskussionen, die ich mit ihm geführt habe, damals bei der Volksinitiative Landesrecht statt international, Landesrecht vor internationalen Richtern, vor fremden Vögten. Da gehörte Daniel Josic zu den größten Kritikern der Bestrebungen, das Landesrecht über das internationale Recht zu stellen. Jetzt plötzlich dreht er 180 Grad um. Und dies natürlich nur deshalb, weil er auch gemerkt hat, dass dieses Urteil da beim Straßburger Menschenrechtsgerichtshof, dass das natürlich höchst kontraproduktiv ist in der Schweiz, vor allem mit Blick auf die EU-Diskussionen, denn da ist ja auch die Rede von fremden Richtern. Und jetzt sehen wir ja, dass diese fremden Richter tatsächlich in der Schweiz hinein regieren. Der Fall Kra hat große Wellen geschlagen in Deutschland, auch in den Schweizer Medien. Da geht es um den AfD-Politiker, den Spitzenkandidaten der rechten Oppositionspartei für die Europawahlen. Er ist in einer italienischen Zeitung gefragt worden, ob seine deutschen Vorfahren, ob das alles Verbrecher seien. Und er hat das dann in Abrede gestellt, diese Pauschalverurteilung, woraufhin die Italiener natürlich nicht, um ihn differenziert zu Wort kommen zu lassen, sondern um da einfach eine Waffe gegen die AfD zu schmieden, worauf sie ihn dann gefragt haben, perfiderweise, ob das auch für die Angehörigen der SS gelte. Und sehr selbstbewusst hat dann Maximilian Kra gesagt, was ja historisch überhaupt nicht bestritten ist, dass man auch in diesem Fall eine Einzelfallprüfung machen müsste. Natürlich seien da sehr viele Verbrecher dabei gewesen, aber eben nicht alle, zum Beispiel Angehörige der Waffen-SS, wie etwa der deutsche Schriftsteller Günter Grass. Das sind Aussagen, die zweifellos der Wahrheit entsprechen, aber sie werden natürlich als Taktik unklug beurteilt. Und was ich jetzt bemerkenswert finde, ist, dass auch Schweizer Zeitungen hier schreiben, ja, eigentlich hätte er da die historische Unwahrheit sagen sollen, das politisch Korrekte, aber inhaltlich Falsche. Und das sind natürlich die ganz abstrusen Ratschläge. Man kann doch einem Politiker nicht raten, die Unwahrheit zu sagen, einfach weil es taktisch unklug ist, die Wahrheit zu sagen. Also ich habe andere Ansprüche an Politiker. Ich möchte, dass Politiker sich im Zweifelsfall zwischen dem politisch Korrekten und dem Wahren für das Wahre entscheiden, nicht für das politisch Korrekte. Aber die AfD scheint jetzt da etwas die Nerven verloren zu haben. Sie haben ihn gedrängt, sich da zurückzuziehen. Man hat ihn aus dem Spiel genommen als Spitzenkandidat. Ich glaube, das hat es noch gar nie gegeben in Deutschland. Und damit macht sich die Rechtspartei, die Oppositionspartei, das Narrativ, die Kritik der Gegner zu eigen und schwächt sich. Ich habe in Dresden mit einigen Leuten auch darüber gesprochen aus der Politik und auch da wird das eher skeptisch gesehen. Vor allem in den ostdeutschen Gebieten hat man eben nicht diese, sage ich mal, etwas politisch korrekte Neigung, wie sie vielleicht im Westen Deutschlands etwas stärker ausgeprägt ist. Ich werde darauf allenfalls zurückkommen, auch in der internationalen Ausgabe. Aber das wäre es fürs erste Mal aus der Schweiz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns gleich wieder im Anschluss, wenn ich da die internationale Landschaft noch etwas genauer unter die Lupe nehme. Allerdings hatten wir ja schon in diesem Programm einige gewichtige internationale Themen aus schweizerischer Sicht zu besprechen. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf einen weiteren Tag in Dresden. Heute eine Veranstaltung beim Buchhaus Loschwitz zusammen mit Uwe Tellkamp, dem Schriftsteller, und Lorenz Jäger, dem großen Feuilletonisten, der jetzt auch mit einem neuen Buch wieder hervorgetreten ist, «Die Kunst des Lebens und die Kunst des Sterbens». Ich bin sehr gespannt. Wir werden das in einem, wie immer, wunderbar interessanten Kreis führen dürfen, dieses Podiumsgespräch. Machen Sie es gut, bis bald, einen wunderschönen Tag. Ich melde mich zurück.